treffen sich zwei Rechtsanwälte. Na, wie geht's dir? Sagt der eine zum anderen. Der andere schaut traurig. Ich kann nicht klagen. Ja, gut, freundlich, dass Sie lachen. Ich kann nicht klagen, sagen wir oft, wenn wir fragen, wie es uns geht. Und die Botschaft heißt, mir geht's gut. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Die Gesundheit passt. In der Firma, wo ich arbeite, gibt's genügend Aufträge, alles gut. Es sei denn, man ist entweder Rechtsanwalt oder Schwabe. Ein echter Schwabe, der nichts zum Klagen, nichts zum Brutteln hat, muss insgeheim todunglücklich sein. Es gibt schließlich genügend Menschen hier in der Region, die ziehen ihre Lebenserfüllung geradezu daraus, ständig was zu finden, worüber man sich beklagen kann. Und da gibt's zum Glück gerade genug. Zum Beispiel die große Politik oder die kleine Politik. Oder ganz alltägliche Dinge. Wie heißt es so schön? Nett geschimpft, ich gelobt genug. Vielleicht heute Nachmittag auch, wenn in einigen Gomeringer Haushalten der adventliche Kuchen aufgetragen wird. Ich kann nicht klagen. Was aber, wenn Menschen diesen Satz in einer ganz anderen Richtung sagen, mit echter Ernsthaftigkeit? Menschen, die sehr wohl zu klagen hätten. Ich meine nicht zu meckern oder zu brutteln, sondern richtig aus tiefer Not heraus zu klagen. Ich erinnere mich noch an das Gespräch mit einem Vater, der mir sagte, er könne noch nicht weinen. Seine Tränen waren noch trocken. Nicht einmal dazu reichte seine Kraft, weil er fassungslos dastand, nachdem er seinen Sohn verloren hat. Nun, in südlichen Ländern und erst recht in Afrika ist es üblich, dass bei schweren persönlichen Katastrophen Frauen aus der Nachbarschaft hinzukommen, um jene Tränen stellvertretend zu weinen, die einem selbst noch fehlen. Uns sind solche oft lautstarken Klagefrauen ja fremd. Wahrscheinlich, weil Leid und Trauer Privatsache sind, aber auch, weil die Klage verpönt ist. Ich kann nicht klagen, weil ich nicht klagen darf, müsste man dann genauer sagen. Das gehört sich nicht. Und erst recht oft nicht unter frommen Menschen, denen allzu große Gefühlsregungen ohnehin verboten zu sein scheinen. Wie anders lesen sich da manche Abschnitte aus der Bibel. In orientalischer Emotionalität wird dort sehr wohl laut geklagt. Leid, das zum Himmel schreit, wird dort auch zum Himmel geschrien. Und hören wir einen Abschnitt aus dem Klagelied, das nicht im Psalter, sondern im Buch des Propheten Jesaja im 63. Kapitel überliefert ist. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du denn kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen, aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Unser Befreier seit Urzeiten, das ist dein Name. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und auch unsere kühnste Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Soweit Jesaja 63 ab Vers 15 in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Wo ist deine unvergleichbare Macht? Wir spüren nichts davon. Nun, die hatten damals wirklich allen Grund zum Klagen. Ein ganzes Volk war so gut wie ausgelöscht worden. Die babylonischen Kriegsherren hatten nicht mal Zeit gelassen, ihnen die Toten ordentlich zu begraben. Gleich nach dem Fall Jerusalems waren sie zusammengetrieben und in langen Marschkolonnen dann nach Osten verschleppt worden. Und jetzt saßen sie dort an den Bächen von Babel und weinten. Im Gedächtnis eingebrannt waren noch die Bilder ihrer brennenden Felder und Weinberge, die johlenden Soldaten, wie sie plündernd und mordend durch die Straßen Jerusalems gezogen waren. Und die Zurückgebliebenen, die nicht transportfähigen, die ihnen mit Tränen in den Augen nachgesehen haben. Und nicht zuletzt auch der stattliche Tempel Salomos, der erst geschändet und dann in Brand gesteckt worden war. Sie hatten zwar die Sprache jener johlenden Soldaten mit den Fackeln in der Hand nicht verstanden, aber was sie dabei geschrien hatten, konnten sie sich sehr gut vorstellen. Aus und vorbei schien es mit ihrer langen Geschichte als Volk Gottes zu sein. Und was hat dieser armselige Haufen von leibeigenen Feldarbeitern in Babylon noch mit dem Glanz zu tun, der Nachfolger von Abraham, Isaaks und Jakobs? Ja, die damals hatten wirklich allen Grund, laut zu klagen. Uns geht es besser heute, viel besser. Besser als denen damals. Und genauso auch besser als in den Menschen in den meisten Regionen unserer Erde. Hoffentlich ist uns das bewusst, gerade in dieser Zeit. Und doch sitzt auch mancher unter uns und vor allem auch zu Hause an den Bildschirmen, der genügend Gründe hat, einen Klagegesang anzustimmen. Was ist, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, weil einen Sorgen quälen? Um die Kinder, um die Ehe, auch um die wirtschaftliche Existenz. Was ist, wenn man ständig von quälenden Schmerzen gepeinigt wird? Was ist, wenn man mit einer Diagnose leben muss, dass es jetzt wohl zu Ende geht? Und was ist, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, weil der Ehemann, die Mutter oder vielleicht sogar das Kind gestorben ist? Grund zur Klage gibt es genug. Und es gibt mehr als genug Menschen, die auch hier und heute genau das für sich sagen können, was wir gerade gehört haben. Gott, wo ist jetzt deine unvergleichbare Macht? Wir spüren nichts davon. Aber, und das ist schon mal was, wer sagt eigentlich, wir müssen uns gegenseitig einen unangefochtenen Glauben vorspielen? Wo steht geschrieben, wir dürfen das nicht zugeben? Als müssten wir uns auch noch schämen für jene dunklen Tage oder Momente, wo wir den Eindruck haben, der Himmel sei leer, da sei keiner, der auf uns aufpasst. Wo findet sich in der Bibel ein Verbot, ehrlich und aufrichtig zu sein mit seinen Empfindungen? Dieses Verbot gibt es vielleicht in manchen Frömmigkeitsrichtungen, auch pietistischen Kreisen. Aber die Bibel spricht eine andere Sprache. Und dieses Klagelied hier und viele andere Klagelieder in den Psalmen sind ein entlastender Aufruf zu mehr Ehrlichkeit. Entlastend deshalb, weil hier nicht nur der Glaube, sondern auch der Zweifel bezeugt wird. Und so gesehen tut es gut, jene alten Worte zu lesen. Aber das reicht mir nicht. Da steckt noch mehr drin. Es reicht nicht, wenn wir nur mit dem Kopf nicken und uns verbunden wissen mit den Fragen von damals. Wir wollen auch Antworten hören. Wir wollen von jenen jüdischen Fronarbeitern aus Babylon erfahren, wie es denn weitergehen kann, wenn scheinbar nichts mehr geht. Drei Dinge entdecke ich in diesem Abschnitt. Erstens, Gott nicht loslassen, Gott keine Ruhe lassen und Gott kommen lassen. Gott nicht loslassen. Wo bist du, Gott? Wir haben den Eindruck, du siehst uns nicht mehr. So klagen sie ja Gott an. Und sie tun das nicht ohne Grund. Jene Sklaven Babylons sehen ungeschönt auf ihre aussichtslose Situation, aber sie sehen auch zurück in die Vergangenheit. Unmittelbar vor der großen Anklage lesen wir dort im Jesaja-Buch, wie sie Gott daran erinnern, was er doch schon früher alles getan hat. Sie denken zurück an Mose und an die Befreiung aus einer ganz anderen, eigentlich noch auswegloseren Gefangenschaft. Wo ist der Gott, der Mose ausgerüstet hat, der seinen Heiligen Geist auf ihn gelegt hat und ihm beistand mit seinem mächtigen Arm? Der Gott, der das Meer zerteilte vor seinem Volk, damit sein Name gepriesen sei in alle Ewigkeit. So ähnlich steht es dort. Und das jüdische Volk weiß sich zu erinnern. Mitten im Elend schauen sie zurück, sie erinnern sich gerade gegenseitig daran, wer dieser Gott ist, mit dem sie es zu tun haben. Zur Erinnerung. Das ist ein großes Motiv. Sie finden das in fast jeder Synagoge irgendwo an der Wand geschrieben. Erinnert euch. Mach deinen Glauben nicht nur am Augenblick, nicht nur an der Gegenwart fest, sondern bewahre die Erinnerung. Das ist die erste Botschaft. Und vielleicht ist das eine der schlimmsten Nebenwirkungen, die uns die so grandiose Entwicklung der neuen Medien beschert hat. In rasender Geschwindigkeit erleben wir alles in Jetztzeit. Alles ist sofort da, wird sofort analysiert und bewertet. Und die Vergangenheit rutscht dabei weg, so wie ein veralteter Zugfahrplan, der keinen mehr interessiert, den man nur noch entsorgt, der hat keine Bedeutung mehr. Alles, was vor Jahren, vielleicht vor 10 Jahren passierte, alles muss jetzt, hier und heute geschehen. Nur dann ist es relevant, in Echtzeit. Biblischer Glaube lebt nicht vom Augenblick, sondern ganz wesentlich von der Erinnerung. Damals hast du in das Leben unserer Vorfahren eingegriffen. So riefen jene ausgemergelten Gestalten an den Ufern von Babylon sich gegenseitig zu. Davon sprachen sie, daran erinnerten sie sich, wenn sie nebeneinander mit der Hacke in der Hand ihre Fronarbeit verrichteten. Und 2500 Jahre später, da zog mancher Großvater mit einem gelben Stern auf dem Mantel seinen Enkelsohn auf den Schoß und erzählte ihm auch von genau jener Befreiungsgeschichte, vom Manna in der Wüste, vom Einzug ins gelobte Land. Vergiss das nicht. Die Kraft des jüdischen Glaubens liegt in der Fähigkeit, sich zu erinnern. Und ich möchte Sie fragen, erinnern Sie sich noch daran, was Gott Großes in Ihrem Leben getan hat? Was ist mit den Jahren, wo Sie noch die ganze Welt umarmen konnten, weil Sie frisch verliebt waren? Und was war, als Sie gar nicht wussten, wie Sie Gott danken konnten, als er Sie aus einer schlimmen Situation gerettet hat? Und was war damals, als Sie Trost fanden durch ein Bibelwort, das Sie wie eine direkte Anrede Gottes empfanden? Und vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss es nicht, es kann dir keiner mehr nehmen. Gott nicht loslassen, nicht nur aus der Gegenwart leben, das will ich aus unserem Bibelwort mitnehmen. Und das andere, das zweite, Gott keine Ruhe lassen. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen, aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Offensichtlich war auch dem Volk Israel damals klar, dass wir nur aus der Erinnerung auch nicht leben können. Und so gut es tut, an Abraham und Jakob, an Mose und David zurückzudenken, helfen und retten, kann ja nur der lebendige, der ewig aktuelle Gott. Und diesen Gott lassen sie keine Ruhe. Fast schon unverschämt klingt es, wie sie ihn im Gebet bedrängen. Sieh herab von deinem Himmel, o Heiland, reiß den Himmel auf. Es reicht, wir brauchen dich jetzt, kümmere dich um uns. Du bist schließlich unser Vater. Ich erinnere mich noch dran, mein jüngster Sohn, der hatte früher die Angewohnheit, in einer unnachahmlichen Penetranz, kann man sagen, sein Recht auf ungeteilte Aufmerksamkeit einzufordern. Da konnte es schon mal passieren, dass er mir meinen Kopf so zwischen seine Hände nahm und mein Gesicht zu sich hindrehte. Weg, raus aus der Zeitung, in seine Richtung. Der kleine Knirps, der wusste, wie er es machte. Und so ähnlich machen es doch die Kinder Israels in Babylon. Sie packen Gott gewissermaßen mit beiden Händen am Kopf und drehen ihn zu sich hin. Erhebe dein Angesicht auf uns. So ist es doch im Segen. Dreh dein Angesicht uns zu, wende dich uns zu. Schau uns an, du bist schließlich unser Vater. Lesen wir hier bei Jesaja. Und es gibt im Alten Testament noch nicht viele Stellen, wo Gott als Vater bezeichnet wird. Und umso spannender ist es, dass ausgerechnet dort, wo es eigentlich gar nichts mehr zu glauben und zu vertrauen gab, Gott als himmlischer Vater in Erinnerung kommt. Und später, zur Zeit Jesu, gab es genügend Juden, die jene Worte aus Jesaja auswendig kannten. Und wahrscheinlich wird damals manchen was aufgegangen sein, als er Jesus sagen hörte, unser Vater im Himmel. Und dann geht es ganz schnell weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da haben wir genau diese Bewegung, Vater, dreh dich uns zu und mach was. Zeig deine Macht, das ist die flehentliche Bitte aus unserem Bibelabschnitt. Die wussten damals, dass diese Bitte nicht im Nichts verhallt, sondern gehört wird. Und ich wünsche Ihnen und mir von Herzen, dass wir es auch wissen. Der Vater im Himmel mag es, wenn wir ihn mit beiden Händen am Kopf packen und sein Gesicht zu uns hindrehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Vater. Gott nicht loslassen, keine Ruhe lassen. Und das Dritte, Gott kommen lassen. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. So flehten sie damals den himmlischen Vater an. Und es geht hierbei auch um ganz andere Adventserwartungen als in den oft so süßlich weichen Bildern unserer heutigen Adventszeit. Nicht ein seniler Weihnachtsmann mit weißem Bart wird erwartet, sondern der Heilige, der unfassbar große Gott. Nehmen Sie das bitte mit, auch wenn wir fast schon zärtlich vom Vater im Himmel reden, den wir mit unseren Bitten und unseren Klagen bestürmen können. Es ist und bleibt der Heilige, der geheimnisvolle Herrscher des Universums, mit dem wir es zu tun haben. Und dieses den Himmel bestürmende Gebet rechnet mit Gottes unvorstellbarer Macht. Wenn Gott eingreift, erbeben die Berge und das Meer beginnt zu sieden. Advent feiern heißt, mit dieser Ankunft des heiligen Gottes zu rechnen. Und Gott ist bereits angekommen, aber nicht in einem blitzenden Feuerwagen, sondern an einer Nabelschnur und mit verschrumpelter Haut. Ein Neugeborenes in einer Futterkrippe, daran sollten die Hirten ihn erkennen. Die Hirten, die damals auch nichts zu lachen hatten und die nur zu gut jenes alte Klagelied aus Babylon nachvollziehen konnten und voller Sehnsucht ja auf einen Triumphzug des Höchsten warteten. Die Hirten bekamen ein Kind in die Arme gelegt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, heißt es hier. Damals vor Bethlehem riss tatsächlich der Himmel auf. Die Hirten sahen für einen Moment die himmlischen Heerscharen, die ganze Pracht des Himmels. Die wussten, mit wem sie es zu tun haben. Ja, sie sahen für kurze Zeit dann auch Gott selbst, aber klein und schwach, scheinbar ohnmächtig in der Krippe liegen und wenige Jahre später am Kreuz sterben. Aber sie werden es damals begriffen haben. Jener Ruf, dass der Himmel sich öffnen wird, hat eine Antwort gefunden. Und ich lese zum Schluss nochmal den Beginn unseres Abschnittes. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Da ist sie, Mensch geworden, hinabgestiegen in das Reich des Todes, damit es keinen Ort mehr gibt, der tatsächlich Gott verlassen ist. Und die Hirten werden aber auch das andere begriffen haben. Wenn sie von jetzt an weiterrufen, komm herab und zeige deine Macht, dann rufen sie nicht in ein dunkles Nichts hinein, sondern sie kennen bereits das Antlitz Gottes, der einst tatsächlich umfassend sichtbar kommen wird. Ja, komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.